Live after Lehramt.
Ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit als die Selbstständigkeit, sich weiterzuentwickeln, seine Themen weiterzuentwickeln. Vor allen Dingen für Lehrkräfte, die sich da so stuck fühlen in Schule, einfach auch was ihre Fähigkeiten, auch Werte angeht.
Du lernst, finde ich, als Selbstständiger diese Ungewissheit, die ja durchaus damit einhergeht, die vielleicht auch Angst macht, zu lieben. Mir ging es dann extrem so, dass ich jeden Morgen wieder darüber erstaunt war, was sich so für Optionen und Möglichkeiten einfach ergeben, an die man vorher nie gedacht hätte.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Willkommen zu einer neuen Episode von Live After Lehramt und du weißt es ja mittlerweile schon, wenn du mich am Mikro hörst und nicht die liebe Isabel, dann geht es in der heutigen Episode nämlich um das Thema Business. Und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich Selbstständigkeit als Alternative vorschnell ausschließen, ein großer Fehler. Und dazu spreche ich nicht alleine, sondern mit dem lieben Murphy. Hallo, lieber Murphy.
Hi, Frank. Es freut mich sehr, dass ich wieder Gast sein darf. Richtig cool. Bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Du bist jetzt hier einer unserer wichtigsten Gäste in diesem Podcast, glaube ich, schon mittlerweile. Von daher.
Ja, hör auf. Jetzt bin ich das zweite Mal da und schon einer der wichtigsten Gäste.
Ja, wer war denn schon das zweite Mal da, ne? Von daher. Nein, Spaß beiseite. Murphy kennst du ja bereits mit Sicherheit schon aus einer der vorherigen Episoden. Murphy arbeitet ja nämlich bei uns im Team und er war auch Lehrer und schon das Ganze nämlich zweimal. Da können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Und wir beide haben uns kennengelernt, als du selbst ausgestiegen bist und deine Selbstständigkeit vorbereitet hast. Da haben wir nämlich zusammen gearbeitet. Du warst bei mir im Coaching und dann hast du deine Selbstständigkeit ja auch sehr erfolgreich umgesetzt. Aber Fazit, jetzt arbeiten wir hier zusammen in einem Team und von daher mag ich diese Geschichte immer so gerne zu erzählen.
Das ist krass, ne? Was das Schicksal manchmal für Wendungen nimmt.
Absolut, absolut. Und das haben wir auch schon oft gesagt, oder Isabel, ne? Also als ich dich damals kennengelernt habe und auch Isabel dich ja damals kennengelernt habe, da haben wir schon immer gesagt, das wäre so toll, mit Murphy zusammen in einem Team zu arbeiten. Jetzt machen wir das. Richtig gut. Richtig gut. Also von daher bist du natürlich da auch der richtige Gast heute, mit mir drüber zu sprechen zum Thema Selbstständigkeit als Alternative, weil du es ja selber auch als Alternative ja angegangen bist, umgesetzt hast und du ja auch vielleicht die Themen darum natürlich kennst, ne? Ängste, Sorgen, was sind so die Herausforderungen, und von daher, da wollen wir ja heute auch ein bisschen drüber sprechen. Ja, also das Thema der Folge, Selbstständigkeit als Alternative vorschnell ausschließen, ein großer Fehler. Und da möchten wir gerne insbesondere heute auf zwei Themen eingehen. Zum einen möchten wir aufräumen, ja, nicht in unserem Büro, sondern mit Ängsten. Manchmal vielleicht auch irrationalen Ängsten, die viele Lehrkräfte haben, wenn sie an die Berufsalternative halt Selbstständigkeit denken. Das erleben wir ja wirklich täglich in unserem Coaching auch, ne? Welche Ängste da eigentlich vorhanden sind, welche Hemmnisse, welche Barrieren da so empfunden werden. Und zum anderen wollen wir darüber reden, warum die Selbstständigkeit gerade für Lehrkräfte eine besonders gute Alternative sein kann. Ja, und wir machen das diesmal ganz spannend. Wir haben uns nämlich vorbereitet auf diesen Podcast und jeder hat sich selbst vorbereitet. Ausnahmsweise. Jeder hat sich selbst vorbereitet, ohne dem anderen darüber zu erzählen. Das heißt also, wir machen das heute so, ganz spannend. Jeder von uns hat ein, zwei Ängste, die wir so aus unserem Erfahrungsschatz halt sammeln durften, mitgebracht. Und darüber werden wir heute erzählen. Das heißt also, ich weiß gar nicht, was du, lieber Murphy, jetzt mitgebracht hast für ein, zwei Ängsten, vielleicht aus deiner eigenen Gründerzeit oder vielleicht jetzt auch als Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit dem Team und mit unseren ganzen Teilnehmerinnen. Und ich habe auch welche mitgebracht. Ich habe ja auch schon da ein paar Jährchen Erfahrung. Und wir haben aber auch ein, zwei Gründe mitgebracht, warum halt die Selbstständigkeit gerade für Lehrer eine besonders gute Alternative ist. Ich würde sagen, wir legen los mit den Ängsten. Und dann würde ich sagen, weil ich jetzt mehr geredet habe als du,
muss ich anfangen.
Lade ich dich doch gerne ein, dein erstes Thema in Bezug auf Angst doch hier mal vorzustellen. Und dann sprechen wir darüber.
Ja, also die Angst, die ich mitgebracht habe, ist tatsächlich die Hauptangst, die ich damals als junger Lehramtsanwärter hatte. als ich gesagt habe, nach dem Ref geht's auf keinen Fall weiter, ich muss raus, dieses Konzept Selbstständigkeit hat mich fasziniert, aber gleichermaßen auch extrem abgeschreckt. Und Grund für diese Abschreckung war eine zentrale Angst, die witzigerweise auch dafür gesorgt hat, dass ich letztendlich bei dir im Coaching gelandet bin. Vielleicht hast du jetzt eine Idee, welche Angst, weißt du zwar, welche Angst das war?
Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ja. Jetzt müsste ich tatsächlich überlegen, was das genau war. Sag es.
Du warst damals mit deinem Podcast sehr gut positioniert im Bereich Leuten, die Angst nehmen vor Bürokratie und Businessplanung und so weiter.
Planung, ja.
Und ich würde das zusammenfassen als die Angst vor Ämtern, vor bürokratischen Prozessen, vor Behörden, vor Amtsgängen und vor Strafen und diesem ganzen Konglomerat, was mit der Selbstständigkeit vermeintlich zusammenhängt. Es ist ein großer Teil der Selbstständigkeit, aber vielleicht ist er auch gar nicht so groß, wie die Angst dann tatsächlich da ist, weil das war tatsächlich so eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Schritt in die Selbstständigkeit. Bürokratie mag niemand, niemand mag Buchhaltung, aber dieses Thema ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir immer ausgemalt habe. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst, aber ich habe mich dann auch gefragt, woher kommt das, dass ich so eine große Angst davor hatte. Und vor allem jetzt in der Arbeit mit unseren Kunden und Kundinnen merke ich auch immer mehr, dass diese Angst super präsent ist. Und ich frage mich, warum ist das gerade bei Lehrkräften so krass, dass diese Angst davor so enorm hoch ist. Und ich habe da auch schon so eine Theorie, aber ich würde mir gerne noch mal deine Meinung dazu hören.
Ich habe mich ja vor allen Dingen viel mit diesen ganzen Gründungshemmnissen, Gründungsbarrieren in der Vorbereitung zu unserem Online-Camp, was ja vor einiger Zeit stattgefunden hat, befasst. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, halt jährlich so einen Gründungsmonitor rausbringt, also Gründer, Gründerinnen befragt. Der letzte ist von 2021. Und da ist es auf jeden Fall auch so, dass diejenigen, die gegründet haben, das meistgenannteste Gründungshemmnis tatsächlich die Bürokratie ist. Das heißt also, das deckt sich schon mal nicht nur bei den Lehrkräften, sondern mit allen Gründerinnen, dass das wirklich bei denjenigen, die wirklich die Gründung vollzogen haben, also auf Platz 1 das größte Hemmnis ist. Das ist schon mal sehr interessant. Von daher ist das, glaube ich, was allgemein nicht nur insbesondere bei Lehrkräften vorkommt, sondern, glaube ich, das liegt zum einen, glaube ich, an unserem Staat. Jeder weiß mittlerweile, wie wir so ein bisschen bürokratiemäßig aufgestellt sind. Und das heißt, da hat natürlich jeder ein bisschen Angst vor. Da steht natürlich dieses Schreckensgespenst Finanzamt. Ja. Und auch laut der KfW oder Untersuchung ist auch tatsächlich das Finanzamt eines der Ämter, mit denen Gründer am meisten Kontakt haben. Und ich glaube, da hat man immer sehr viel Angst vor. Das erlebe ich auch wirklich täglich bei der Zusammenarbeit in unseren Coachings. Und ich sage auch manchmal so, ey, ruf einfach mal beim Finanzamt an. Ruf einfach an, frag nach, finde deinen Ansprechpartner raus. Und dann immer so, was? Ich soll da anrufen bei den Bösen? Ich soll da anrufen? Was ist, wenn, oh Gott? Und jedes Mal danach, wenn wir uns dann eine Woche später sehen und ich frage, und, hast du angerufen? Ey, die waren total nett, die waren total lieb und die haben mir total... Und genau das ist es, glaube ich. Also ich glaube... Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, generell, und das ist auch meine Erfahrung, also alle Ämter sind im Grunde genommen auch alle ganz lieb und nett und da arbeiten wirklich nette Menschen. Aber dieses Schreckensgespenst haben wir, glaube ich, uns so selbst aufgebaut. Vielleicht auch zu viel Hollywood-Filme, was weiß ich was, und Filmchens, dass das Finanzamt immer anrückt, ne, in schwarzen Autos und dann dir. Das passiert natürlich auch, aber das passiert natürlich nicht, wenn man normal in Selbstständigkeit oder dass das anständig angeht. Die werden immer dann böse, wenn man sich mit ihnen verscherzt, wenn man halt nicht mit ihnen spricht und irgendeinen Blödsinn macht und die es dann rausfinden. Dann ist es immer blöd. Bei Lehrkräften vielleicht auch insbesondere nochmal dazu, zu der Frage, vielleicht auch hier so ein bisschen die Erfahrung, wie das System Schule, so Bürokratie, auf der Bürokratieebene vielleicht funktioniert.
Genau, das wäre meine Theorie tatsächlich auch gewesen.
Ja, und vielleicht da ist es schon mal so ein bisschen sensibilisiert zu dem Thema. Vielleicht, oh Gott, wenn das da genauso funktioniert wie hier, dann habe ich da vielleicht auch zu Recht vor Angst, ne?
Ich habe nämlich auch schon mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn das Finanzamt so rabiat auftreten würde, wie das so mancher Dienstherr tut, ne? Mit diesen absoluten, das wird genehmigt, du wirst versetzt, das wird nicht genehmigt, ne? Das sind immer so absolute Aussagen, die man so von Seiten des Schulamtes oder von seinem Dienstherrn vorgesetzt bekommt. Damit hat man als Lehrkraft natürlich viel Erfahrung gemacht, dass man sowas dann vielleicht diesen Erfahrungswert dann tatsächlich auch auf das Finanzamt überstülpt. Aber im Endeffekt, wie du es sagst, ne, also da findet zumindest meiner Erfahrung nach viel mehr ein Dialog statt, Man hat viel mehr die Möglichkeit, tatsächlich mit den Leuten zu sprechen, als das jetzt auf Dienstherrenebene der Fall wäre im Lehramt. Und ein weiteres mutmachendes Element, ey, wer, wenn nicht wir Lehrkräfte, sind doch absolute Profis, was Bürokratie angeht. Ich meine, wir sind doch die Listenkönige. Wir sind die die Profis im Strichlisten führen, im Nachhalten von Informationen, im Informationen sammeln, aufbereiten, organisieren. Das ist doch eine unserer größten Qualitäten. Deswegen sind Lehrkräfte ja eigentlich wie gemacht für Buchhaltung, ne?
Für Buchhaltung ist nochmal ein anderes Feld, aber auf jeden Fall würde ich sagen, definitiv. Und deswegen ist es vielleicht auch hier tatsächlich mal gut zu sagen, vielleicht ist das hier wirklich eine irrationale Angst, ne? Also zumindest, die man schwer begründen kann in der täglichen Zusammenarbeit und Erfahrung, die ich so sagen kann, ist mit Ämtern, auch Bauamt kenne ich auch so, oh, das böse Bauamt macht dann einem Laden dicht und so weiter. Ich habe damit viel Erfahrung gesammelt, auch als ich meine Musikschule gegründet habe, und ich hatte viel Kontakt mit dem Bauamt, und am Ende haben die mir sogar unglaublich geholfen dann, nachdem ich tatsächlich mit einer ersten Immobilie gescheitert war und ich dort nicht gründen konnte und ich dann mit ihnen zusammengearbeitet habe, und da habe ich dann festgestellt, dass die auch sehr hilfreich sein können, diese ganzen Ämter. Und das sage ich jetzt unseren Teilnehmerinnen halt auch im Programm. Oh Gott, muss ich da ein Gewerbe oder ist das manchmal ein bisschen schwierig anzumelden, ne? Lieber freiberuflich, und ich weiß gar nicht, ob das Finanzamt und so. Und dann sage ich, ruf an. Und alle wirklich bestätigen mir, dass das ganz tolle, nette Gespräche sind und wirklich da, dass da hilfsbereite Menschen sind. Und ich glaube, deswegen ist es ein bisschen irrationale Angst. Aber ich erlebe die selber auch immer noch, diese irrationale Angst. Ich weiß auch nicht, jetzt bin ich schon seit 16 Jahren selbstständig und ich erkenne, und ich habe schon mehrere Betriebsprüfungen gehabt, aber jetzt kam wieder eine Betriebsprüfung, also Betriebsprüfungen vom Finanzamt sind ganz normal, kommen alle 4-5 Jahre im Turnus. Ich glaube, da gibt es auch eine Gesetzgebung, dass irgendwie das zu prüfen ist. Aber jedes Mal, wenn mir mein Steuerberater schreibt, jetzt zum Beispiel habe ich gerade nochmal eine Prüfung gehabt, muss man sich mal vorstellen. 2018 habe ich meine Musikschule verkauft und jetzt kommt nochmal halt eine Betriebsprüfung rein von der Musikschule für die Jahre 16 bis 18 oder sowas rein, ne? Und jedes Mal merke ich auch in mir plötzlich so eine irrationale Angst, was ist denn, wenn dann noch irgendwas küt? So, und das läuft natürlich dann alles über den Steuerberater, und dann kam jetzt gestern oder vorgestern die Nachricht von meinem Steuerberater, wurde ohne Anmerkung abgeschlossen, die Prüfung, so, ne? So, und dann geht man so, puh, aber dann denke ich immer so, wovor hast du denn da auch irgendwie, also wovor hast du denn Angst? Du hast alles gut gemacht, du kennst das Spiel und trotzdem ist immer noch so, ah, da kommt eine Prüfung, ah, oh Gott. Das ist tatsächlich auch bei mir immer, gibt es dann noch so kleine Anflüge von so einer irrationalen Angst. Ich glaube, die ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man vor so einem Amt auch ein bisschen. Naja, Angst ist immer schlecht, aber ein bisschen Respekt sollte man ja schon haben, auch vor solchen Ämtern.
Ja, es ist ja auch ein gewisser Sinn auch da, dass das Finanzamt existiert. Ne?
Also. Ja, davon profitiert ja auch unser Land, dass wir alle anständig.
Genau, gründlich Steuern abzuführen, gründliche Buchhaltung zu machen, ist ja auch in gewisser Weise eine Bürgerpflicht und auch das Schöne in einem sozialen System, wenn man es ein bisschen positiv deuten möchte. Und dementsprechend ist das ja auch wichtig, dass da eine Autorität ist. Aber wenn daraus so eine irrationale Angst wird und man nur deswegen zum Beispiel nicht gründet, dann ist das natürlich schade.
Vielleicht können wir wirklich den Gründungsmonitor von der KfW wirklich mal verlinken, weil es ist schon spannend, sich das mal anzuschauen. Ja. Den können wir ja in den Shownotes hier in der Episode verlinken. Ein bisschen schade ist, dass der letzte jetzt von 2021 ist. Ich weiß gar nicht, wann die genau jetzt immer rauskommen, weil die nämlich dort auch unterscheiden zwischen Hemmnissen, also wirklich die gegründet haben, nämlich andere Themen als Hemmnisse auf jeden Fall angeben in der Befragung, als diejenigen Gründungsabbrecher. Das heißt also, die abgebrochen haben. Ja, das ist zum Beispiel total spannend. Ja. Und wenn du erlaubst, dann würde ich jetzt da vielleicht auf mein Thema eingehen.
Haben wir das? Ja, da hätte ich dich jetzt auch sofort nachgefragt.
Genau, weil das ist nämlich so spannend, dass tatsächlich ja bei den Hemmnissen, also Hemmnisse sind ja zumindest Themen, die dann doch irgendwie hingenommen werden, so sage ich es mal, aber die nicht von der Gründung abhalten. Mhm. Deswegen ist die Bürokratie tatsächlich bei denen ja auch auf Platz 1. Jetzt ist interessant, bei denen, die abgebrochen haben, ist es aber nicht so, dass die Bürokratie dort auf Platz 1 ist. Das ist nämlich ganz spannend. Das heißt, die abgebrochen haben, das ist jetzt mein Thema, ist nämlich die Angst, nicht genügend Geld zu verdienen, beziehungsweise, wie es im Gründungsmonitor dann heißt, das finanzielle Risiko beziehungsweise Finanzierungsschwierigkeiten, ne, sind laut dem KfW-Gründungsmonitor die beiden größten Gründungsbarrieren bei Gründungsabbrechern. Mhm. Ja, und Barriere ist ja jetzt was in dem Sinne, was dann tatsächlich auch nicht überwunden wird. Das heißt also, bei den Abbrechern oder bei denen, die eine geplante, also nicht die im Gründungsprozess abbrechen, sondern die eine geplante Gründung nicht angehen, sondern ihr Vorhaben abbrechen, ist die Angst und das finanzielle Risiko tatsächlich unangefochten auf der Nummer eins. Also Angst, nicht genügend Geld zu verdienen.
Ja.
Sowohl für Lehrkräfte insbesondere. Warum? Ist ja völlig nachvollziehbar. Die, zumindest die verbeamteten Lehrkräfte, natürlich in dem sichersten Jobverhältnis sind, ne, was wir so haben können natürlich in Deutschland. Und da natürlich rauszugehen und dann in eine Selbstständigkeit, wo du genau nicht weißt, wie deine finanzielle Situation jeden Monat, jedes Jahr genau aussieht, das ist natürlich so, dass die Angst macht. Ja.
Weißt du noch, wie du damals damit umgegangen bist, als du dich selbstständig gemacht hast mit dieser Angst?
Ja, ich habe drüber hinweggesehen. Also natürlich ist die Angst da. Und das ist auch das Interessante, dass wenn man jetzt wieder in diesen Gründungsmonitor, ich will jetzt gar nicht so auf diesen Monitor jetzt, aber es ist schon interessant, dass diejenigen, die Gründung dann vollzogen haben, nämlich die finanziellen Risiken und Finanzierungsschwierigkeiten eher untergeordnet sind. Ne? Das ist ja genau das. Das heißt, jetzt bin ich ja genau der gegründet hat. Ich habe damals einen Businessplan gemacht. Ich habe mich ganz wohl gefühlt. Also ich habe tatsächlich durch eine Planung das ganz gut wegbekommen. Das heißt also, natürlich hatte ich diese Angst auch. Ich bin jetzt ja nicht aus dem Lehramt rausgekommen, sondern ich habe Betriebswirtschaft, Marketing studiert und war Projektmanager in einem Unternehmen in Köln und habe also da vielleicht noch ein bisschen andere Gefühle gehabt natürlich als jemand, der jetzt aus dem Lehramt kommt. Aber die Angst natürlich vor dem Scheitern oder kein Geld zu verdienen hatte ich natürlich auch. Jetzt kam ich natürlich so als BWLer, fiel es mir vielleicht etwas einfacher, obwohl es auch totaler Blödsinn ist, weil du lernst im BWL-Studium nichts über Unternehmertum. Also zumindest nicht so, wie man das so denkt. Ne? Also du musst das schon lernen, das ganze Thema. Ich habe einen Businessplan gemacht und ich habe damals meine Musikschule im Rahmen eines Franchise-Systems gegründet, die mir natürlich auch schon gewisse Planungen und Vorgaben und Hilfestellungen geben konnten. Und dann habe ich das Ganze natürlich auch bei der KfW über einen Gründungskredit abgestützt, logischerweise, weil natürlich so eine Musikschule mit hohen Investitionen erstmal verbunden war. Aber ich habe schon echt oft nachts schweißgebadet im Bett gelegen. Ich hatte 75.000 Euro bei der KfW als Gründungskredit aufgenommen und ich habe ja keine bestehende Schule, nichts übernommen, sondern alles wirklich von Grund auf aufgebaut. Und da war natürlich klar, puh, das war eine Vollgasnummer und wenn das nicht funktioniert. Und dann habe ich 75.000 Euro auf der Uhr. Ne? Das hat natürlich schon auch Stress und Druck gemacht, ganz klar. Also diese Gefühle kenne ich. Ja, ja. Diese Gefühle kenne ich. Von daher würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht so ein irrationales Risiko. Das ist schon ein wirkliches Risiko, was auch real ist und darf man nicht unterschätzen, auch bei den die gegründet haben, ist natürlich die mangelnde Liquidität schon noch der häufigste Scheiterungsgrund. Ja. Das ist natürlich so. Also es ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ich glaube, man kann halt wirklich nur sagen, dem entgegenzugehen ist tatsächlich eine gute Vorbereitung. Ja. Und, das habe ich auch im Camp schon so angedeutet, dass man natürlich auch ein bisschen gucken muss, mit welchen Themen man sich selbstständig macht. Ja. Also man kann natürlich einfach aufs richtige Pferd setzen. Ne?
Ja.
Wenn man natürlich aufs falsche Pferd setzt und dann schlecht geplant in so eine Selbstständigkeit reingeht, dann ist auch klar, dass natürlich das Risiko deutlich höher ist, als wenn ich gut geplant, gut vorbereitet, auch was das finanzielle Thema angeht, wenn ich das gut vorbereite und dann letztendlich auch ein Thema habe, was einfach aktuell ist, wo ich eine hohe Chance habe, wirklich auch mit einer guten Anleitung, mit einem guten Support, das umzusetzen, dann habe ich natürlich auch ein geringeres Risiko, ganz klar, ne?
Ja. Und da gibt's natürlich auch genügend Methoden, die man anwenden kann, die ja auch unsere Kunden bei dir lernen, ne? Also gerade so Themen, wie dann tatsächlich auch den Markt analysieren lernen und die eigene Zielgruppe analysieren zu lernen und dann wirklich Dinge zu erfahren von der eigenen potenziellen Zielgruppe. Das ist was einem enorm viel Sicherheit gibt, zu wissen, genau, das könnte funktionieren. Und das wirklich auf der Basis von Fakten oder Antworten, die man sich erarbeitet hat im Vorhinein. Genau. Und es gibt auch natürlich andere Methoden, die unsere Kunden anwenden, um dieses Gefühl der fehlenden Sicherheit so ein bisschen auszugleichen. Isabel nennt das zum Beispiel immer eine Methode, die ich auch angewandt habe damals, nennt es die Methode mit dem No-Brainer-Job, aus dem Side-Business heraus zu gründen. Also ich habe mich damals auch nicht einfach so direkt nach dem Ref zu 100% in die Selbstständigkeit begeben, sondern ich habe erstmal bei Rewe die Teamleitung übernommen für die Firma, die die Regale in den Rewe-Filialen auffüllt.
Ja,
und ganz da genau. Bin ich dann immer abends, bin ich da um 9 hin. Wir haben dann bis irgendwie nachts um 1:30 haben wir da den Markt aufgefüllt. Und das war aber was, das hat mich den ganzen Tag sonst nicht interessiert. Ne? Ich wusste, ich muss da abends noch hin. Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Also es war jetzt nichts, was mir komplett entgegengestanden ist. Und den kompletten Tag hatte ich dann mental die Energie, an meinem Business zu arbeiten, was jetzt zum Beispiel beim Lehrberuf für mich nicht funktioniert hat. Und ich weiß auch, dass es für viele unserer KundInnen nicht funktioniert, weil der Beruf eben sehr vereinnahmt ist. Vor allem was Mental Load, sagt man ja heutzutage, ne? Also die mentale Verfügbarkeit der eigenen Ressourcen betrifft. Das ist so eine Methode, die man anwenden kann, um dieses finanzielle Risiko so ein bisschen zu minimieren. Und die andere Methode wäre tatsächlich auch zu testen, ne? Ich habe damals schon einen Podcast gehabt. Ich bin praktisch erstmal nur gestartet, ohne finanzielle Absichten. Einfach nur, weil ich Lust drauf hatte, was zu machen. Und gerade dann bekommt man Resonanzen von der Zielgruppe. Das heißt, ich wusste, da besteht schon eine Nachfrage, bevor ich überhaupt gegründet habe. Und das gibt einem natürlich enorm Sicherheit, wenn man weiß, okay, ab dem Moment, in dem ich gründe, habe ich sofort Kunden. Weil ich habe Nachfragen, ich habe Anfragen.
Genau richtig, ne? Also die Strategien, um solche Risiken abzumildern für Lehrkräfte, sind ganz klar ein Side-Business. Also ne, zumindest die Schule vielleicht auf ein nötiges, erträgliches Maß, persönlich, ich meine jetzt zeitlich oder vielleicht auch natürlich von der Belastung her, zu reduzieren, um dann im Side-Business dort das Ganze aufzubauen, zu testen, wenn es neue Themen sind, wenn es natürlich sehr etablierte Themen sind. Ich sage jetzt mal, was auch sehr beliebt ist, zum Beispiel im Bereich Lerntherapie, eine Lerntherapiepraxis aufzubauen, wo wir ja schon sehr konkret dann auch Hilfestellungen geben können, wie das Ganze dann funktioniert und wie man auch an Kunden kommt. Dann hat man einfach dazu die Zeit, ne? Ist ganz klar. Aber es ist schon das Risiko, natürlich da eine Doppelbelastung sich aufzubauen, ist natürlich schon da. Das liegt immer so ein bisschen am persönlichen Belastungsprofil, ne? Wie weit man. Häufig wird natürlich auch das Arbeiten mit dem eigenen Thema als nicht so stressvoll empfunden. Das heißt, auch wenn man dort dann noch was macht und auch noch mal viel investiert an Zeit, wird es trotzdem als sehr gute Zeit empfunden. Aber am Ende muss man natürlich schon gucken, dass man seine Balance so ein bisschen hält. Und das ist nicht für jeden dann natürlich dann so auch ertragbar. Zumindest wenn man auch ein volles Debutat hat, dann natürlich noch ein Zeitbusiness aufbauen. Das ist dann schon echt heftig. Ne? Ja. Und Planung, ja genau. Planung, Testen, das sind alles so Dinge, wie man diese Risiken auf jeden Fall des Scheiterns minimieren kann. Und wie das genau geht, das zeigen wir ja auch bei uns in dem Programm. Und da begleiten wir ja unsere Teilnehmerinnen auch. Aber ganz klar. Ich glaube auch am Ende ist fehlendes Wissen halt auch, ne? Das, was natürlich auch Ängste schürt. Ne? Also immer dann, wenn ich Dinge nicht weiß, wie ich sie umsetze, ist ja wie mit allem so, dann steigt ja auch die Angst. Und wenn ich dann genau weiß, es konkreter wird, ich auch Umsetzungsstrategien kennenlerne und ne, dann auch erlebe, ne, dass so Finanzämter ja auch ganz nett sind und helfen, ich glaube, dann fallen ja auch Ängste, ne? Also mit stetigem aufbauenden Wissen.
Genau, und es gibt in dem Zusammenhang auch, finde ich, ein fast toxisches Mindset, dem ich ganz häufig begegne. Also diese Auffassung, und das ist ja nicht mehr als eine Meinung, dass das nur Glück ist, ob ein Business erfolgreich ist oder nicht. Also es gibt viele, viele Menschen da draußen, die einfach behaupten, das ist Glück. Und denen hört man dann zu, übernimmt diese Meinung vielleicht unhinterfragt. Und das ist natürlich ein starker Hinderungsgrund, ne? Weil es
absolut.
Glück spielt natürlich eine Rolle, ne? Also es spielt eine Rolle, aber es ist nicht nur das, ne? Und sehr viele Faktoren kannst du beeinflussen und sogar die allermeisten Faktoren kannst du beeinflussen deines finanziellen Einkommens in der Selbstständigkeit.
Ja, das ist ja genauso wie in dem Thema Talent, ne? Also gibt es ja auch Bücher, die Talentlüge oder so, ne? Die Sportler und Musiker, da gibt es einen Autor, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, das Buch heißt, glaube ich, die Talentlüge. Und dann ein Buch darüber geschrieben hat, dass er einfach festgestellt hat, dass alle Talente, Sport oder wie auch immer, im Grunde genommen alle eins gemeinsam haben, nämlich einfach eine unglaublich jahrelange harte Arbeit und Disziplin, dieses auch umzusetzen. Das heißt, Talent alleine, genau vielleicht auch wie Glück alleine, wird dich niemals erfolgreich machen, sondern nämlich dann die
die Power, die Konsequenz, die Disziplin dahinter, das macht Menschen und auch Unternehmer erfolgreich. Ne? Und vor allem auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also es dauert auf jeden Fall auch mal ein bisschen, ganz klar. Aber ich glaube, das ist immer wichtig, dabei zu nennen. Aber manchmal gehört natürlich auch Glück dazu, den richtigen Menschen oder vielleicht zum richtigen Zeitpunkt was zu tun. Aber ist das dann Glück, wenn man was zum richtigen Zeitpunkt macht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach gut gewählt. Aber genau. Aber am Ende, klar, muss immer alles zusammenpassen.
Es gibt auch noch eine ganz spannende Methode, wenn man das Gefühl hat, diese finanzielle Angst, die durchaus real ist, das haben wir jetzt besprochen, ne? Das ist ein Risiko, ein finanzielles Risiko, durchaus. Aber es gibt eine irrationale Kehrseite davon, das ist diese absolute Existenzangst, die ich auch hatte, als ich gegründet habe. Dieses, ich scheitere komplett, was ist, wenn ich es komplett an die, dann bin ich verschuldet und Privatinsolvenz und ich lande am Ende auf der Straße. Das sind wirklich so Gedanken, ja. Die strömen einfach mal so unhinterfragt da rein in den Kopf. Und da gibt's eine ganz nette Methode, die habe ich aus der Persönlichkeitsentwicklung gelernt. Da geht's darum, dass man sich konkret, rational vorstellt, was kann im allerschlimmsten Fall passieren.
Genau.
Und als ich das dann gemacht habe, kam natürlich am Ende nicht raus, ich lande auf der Straße, ich scheitere als Existenz komplett, sondern der schlimmstmöglichste Fall war dann halt, ich gehe im Angestelltenverhältnis halt zurück an die Schule.
Genau.
In einer Teilzeitstelle oder so. Das war der schlimmste Fall und das war dann für mich aushaltbar, dieses Risiko. Dadurch konnte ich dann sagen, okay, jetzt probiere ich es einfach mal. Weil so schlimm, wie ich es vorher gedacht hatte oder wie sich die Angst angefühlt habe, so ist es dann letztendlich nicht und so wird es nie sein. Ne?
Das ist total klasse, dass du das nochmal ansprichst, Murphy, denn da vielleicht für die Lehrer was Nettes, ne, um damit auch besser umgehen zu können. Das erinnert mich total an den Banker, der mich damals begleitet hat, ja, bei der Kreissparkasse Köln, ne, mit der ich immer noch sehr happy bin. Also lieben Gruß an dieser Stelle. Der erste Banker, mit dem habe ich jetzt aber auch gar keinen Kontakt mehr, wo ich damals gegründet habe und diesen KfW-Antrag dann mit ihm zusammen gemacht habe, der hat zu mir damals gesagt und mir auf die Schulter geklopft und sagte, und wenn Sie halt scheitern mit Ihrer Musikschule, Sie sind gut ausgebildet, jung, BWL-Studium, vorher noch kaufmännische Ausbildung, dann suchen Sie sich halt wieder einen Job und bezahlen diesen Kredit ab, wie andere halt ein Auto oder ein Haus. Ja. Das hat mich aber schon auf eine gewisse Art und Weise beruhigt, dass selbst der Banker mir nicht gesagt hat, aber wenn, böse, ne, und so, sondern so nach dem Motto, wenn du halt scheiterst mit deiner Selbstständigkeit, dann gehst du wieder arbeiten und dann bezahlst du den Kredit hier ab. Und dann dachte ich schon so, das ist cool. Also das fand ich toll damals tatsächlich von dem Banker. Und das jetzt mal so ein bisschen übersetzt für Lehrkräfte, wenn die Selbstständigkeit dann scheitert, selbst wenn man aus dem Beamtentum raus ist, ausgetreten ist, die Entlassung beantragt hat, glaube ich, ist die richtige Formulierung, dann ist es doch so, dass man, wenn man scheitert, als angestellter Lehrer, glaube ich, an vielen Schulen mit offenen Armen empfangen wird. Das ist natürlich nicht das Ziel, was wir haben, aber das muss man sich mal klar machen, was könnte das Worst-Case-Szenario sein? Und das könnte es sein. Ich gehe ins Risiko, ich gehe raus, ich wage es in die Selbstständigkeit, ich scheitere, dann gehe ich halt als angestellte Lehrer, Lehrerin halt wieder an die Schule. Und ich glaube, die Voraussagen sind mindestens 10 oder sogar, glaube ich, 15 Jahre werden wir Lehrermangel haben in Deutschland. Ich glaube, das ist schon fix gesetzt, wenn da jetzt nicht was Dramatisches passiert. Also ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial für viele Lehrkräfte, dann doch wieder zu arbeiten. Ist natürlich nicht das Ziel, das ist ja klar. Aber ich glaube, das muss man sich mal bewusst machen, dass man vielleicht als angestellter Lehrer vielleicht wieder dann auch vielleicht irgendwann eine nette Schule findet, wo man dann vielleicht wieder einsteigen kann. Und das ist halt dann nicht die Brücke oder so, ne? Unter der man schlafen muss. Gut. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Gründen, warum die Selbstständigkeit denn gerade für Lehrkräfte auch eine besonders gute Alternative darstellt und vielleicht da auch noch ein paar Erfahrungen aus unserer täglichen Arbeit zu nennen.
Ich würde sagen, du legst jetzt los.
Dann leg ich los. Einer der Hauptgründe, warum laut den Aussagen unserer Teilnehmer, Teilnehmerinnen, sie aus dem Lehrberuf auch aussteigen, ist die mangelnde Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und wenn man das jetzt also mal, viele haben wirklich zusätzlich gute Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildungen, die sie auch schon oft versucht haben, in Schule dann zu integrieren, wo aber gesagt wird, ganz ehrlich, ist ja schön, was du alles gemacht hast, aber das haben wir kein Interesse dran. Und natürlich, wie ist es denn auch so, ne? Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten hast du denn genau in Schule? Schwierig. Nicht jeder will ja auch am Ende Schulleiter sein. Ja, jeder kann auch gar nicht Schulleiter sein. Ich glaube auch nicht jeder will es. Von daher, also wie sind da denn die genauen Möglichkeiten? Auch um letztendlich, viele sind ja auch im Bereich, haben eine Glückslehrerausbildung und so weiter, die Themen in die Schule, Lerncoaching, Coaching-Ausbildung, auch dort Schülern wirklich besser zu helfen und sie kriegen alle ein Stoppschild. Das heißt, und hier frustriert das natürlich viele, viele wirklich unserer Kunden, Kundinnen, dass sie dort einfach nicht weiterkommen in diesem System Schule. Und kann die Selbstständigkeit natürlich wirklich eine wunderbare Alternative sein, nämlich genau das natürlich umzusetzen, ne? Sich da, es gibt, ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit als die Selbstständigkeit, sich weiterzuentwickeln, seine Themen weiterzuentwickeln, das zu tun, was man gerne möchte. Von daher würde ich jetzt sagen, ist es vor allen Dingen für Lehrkräfte, die sich da so stuck fühlen in Schule, einfach auch was ihre Fähigkeiten angeht, auch Werte, und Visionen angeht, auch Schüler, Schülerinnen zu helfen, da weiterzukommen, Dinge zu integrieren, die sie drauf haben, die sie von außen versuchen, mit in die Schule zu bringen. Da ist natürlich die Selbstständigkeit, glaube ich, das beste Gegenteil dafür, das natürlich genau umzusetzen, ne?
Ja. Vor allem, du lernst, finde ich, als Selbstständiger diese Ungewissheit, die ja durchaus damit einhergeht, die vielleicht auch Angst macht, die lernst du aber zu lieben. Mir ging es dann extrem so, dass ich jeden Morgen wieder darüber erstaunt war und es auch im Moment noch im Team Probst bin, wenn ich sehe, wie sich so das ganze Geschäft entwickelt oder was sich so für Optionen und Möglichkeiten einfach ergeben, an die man vorher nie gedacht hätte. Also in meiner Selbstständigkeit war das zum Beispiel so, kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich angefangen habe als Bandcoach für Metal Bands. Und das habe ich auch gemacht in einer gewissen Routine. Aber ich bin dann durch dieses Netzwerk bin ich dann auch plötzlich irgendwie in der Radio-Promotion gelandet und habe dann fürs deutsche Rockradio, habe da Bands beworben im deutschen Rockradio. Das hat mich dann wieder dazu geführt, dass ich mit manchen Bands auf Tour gegangen bin und das war alles nicht geplant, ne? Aber so ergeben sich dann Aufträge und dann habe ich halt so tolle Erlebnisse gemacht, wie unter anderem durfte ich für die da draußen, die Papa Roach kennen, eine sehr große Rockband, durfte ich damals für Jacoby Shaddix dann die Interviews koordinieren. Ja. Und das waren natürlich Optionen, die hätten sich irgendwie im Lehrberuf nicht ergeben, ne? Da ist das alles so ein bisschen vorhersehbarer, was so passiert. Natürlich begegnest du individuellen Schicksalen und die ändern sich immer, aber beruflich so eine komplette Veränderung des Umfeldes, eine ständige Weiterentwicklung, das erfährst du so im Lehramt eben nicht. Und wenn du dich danach sehnst, dann ist die Selbstständigkeit auf jeden Fall attraktiv für dich.
Absolut. Oder für alle sogenannten Scanner-Typen, ne? Die häufig neuen Input brauchen, weil sie sonst halt auch gelangweilt sind von bestimmten Tätigkeiten. Und wir haben tatsächlich viele, die uns bestätigen, dass sie vielleicht durch den Podcast von Isabel, ich glaube, die hat auch schon mal darüber gesprochen, zumindest gibt es auch Inhalte bei uns im Programm darüber, dass sie sich tatsächlich da auch als Scanner so identifizieren. Und da ist natürlich die Selbstständigkeit auch grandios, ne? Also es wird nicht langweilig in der Selbstständigkeit. Also wenn ich überlege, was ich ja auch vor 16 Jahren so begonnen habe mit so einer Musikschule, wo ich jetzt heute sitze, was ich jetzt heute tue, dann ist das schon eine unglaubliche Reise, die man da so angeht. Und man muss auch lernen, natürlich diese Reise anzugehen und auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass man auch sich halt weiterentwickelt und dass man auch entsprechend manchmal sich weiterentwickeln muss, um sich an verändernde Marktbedingungen sich entsprechend anzupassen. Ne? Sei es halt durch Corona, sei es halt, das war natürlich auch für viele Selbstständige ja ein Todesstoß sogar. Ne? Also auch die Digitalisierung, Corona, wie auch jetzt dann letztendlich durch den Ukraine-Krieg oder durch daraus resultierende Probleme mit oder Teuerungsraten mit Strom und Nebenkosten und so weiter, ne? Also wo ja wirklich viele, also ne, die Energiekrise, das sind natürlich Herausforderungen, größere Herausforderungen, die man sich ja auch stellen muss. Aber das lernt man und wenn man flexibel bleibt, Lösungen findet und nicht stehen bleibt, dann erlebt man da eine unglaubliche Weiterentwicklung. Spannend.
Absolut. Du hast es eben angesprochen, ne? Also auf der Ebene der Werte findest du halt ein Handeln, was sich für dich sinnvoll anfühlt, weil in der Regel machst du dich mit dem selbstständig, was du gut kannst, was deinen Fähigkeiten entspricht. Und das ist ja die Definition von Sinn, dass du mit dem, was du gut kannst was bewirkst. Und viele unserer Kunden und Kundinnen haben eben auch das Gefühl, dass das im Lehrberuf nicht mehr der Fall ist, dass das eigene Handeln nicht mehr als sinnstiftend empfunden wird innerhalb dieses Systems.
Ne? Das habe ich ja auch persönlich. Ne? Ich brauche wirklich einen Sinn, sonst sehe ich da einfach logischerweise keinen Sinn drin. Habe das auch früher so auch in meinen Jobs halt erlebt, für große Unternehmen im betriebswirtschaftlichen Bereich zu arbeiten. Da bin ich schon echt schlecht gelaunt, immer nach Hause zu kommen, weil ich da überhaupt keinen Sinn teilweise drin gesehen habe, ja, in diesen Tätigkeiten. Oder man denkt so, ja, ob ich das jetzt nun oder der Nächste oder der oder dies oder gar keiner, ich weiß nicht. Das ist langweilig und mich nervt das und ich sehe da auch wirklich überhaupt keinen Sinn drin. Und ich brauche immer auch irgendwas, was mich erfüllt und wo ich so merke, ja, im besten Fall jetzt, deswegen mache ich das ja auch, wem anders was beibringen, helfen, wen unterstützen, sowohl halt auch in der Musikschule als das, was ich jetzt mache und auch viele Jahre schon vorher, bevor ich jetzt mit Lehrkräften zusammengearbeitet habe, ne, mit Gründer, Gründerinnen, wie mit dir damals. Gut, du warst jetzt zufällig dann auch Lehrer, aber zu dem Zeitpunkt war ich persönlich ja noch gar nicht da so drauf positioniert. Das kam mir jetzt erst dann auch im Nachhinein mit Isabel. Aber das ist auch so meine Erfahrung, dass wirklich auch das Wertesystem vieler, die mit uns zusammenarbeiten, nicht mehr sich deckt mit dem Wertesystem der Schule. Und dass alleine deswegen schon viele sagen, ey, ich kann das einfach nicht mehr mittragen, denn ich möchte halt gerne dem Menschen, dem Schüler, der Schülerin irgendwie auf einer ganz anderen Ebene helfen. Das ist so mein Wertesystem. Ne? Und das ist sicherlich auch was man natürlich dann in der Selbstständigkeit, ne, Lerntherapie. Deswegen sind ja auch viele im außerschulischen Bereich noch selbstständig, ne, um halt Kindern, Menschen, Familien noch zu helfen, ne, so im außerschulischen Bereich. Lerntherapie, Lerncoaching, sei es in anderen therapeutischen Kontext, ne, Stress, Belastung. Das ist schon spannend, wie viele da doch dann ihre Erfüllung finden. Ne? Ja, dann spiele ich doch mal den Ball zu dir. Ein Grund, warum die Selbstständigkeit gerade für Lehrkräfte besonders interessant sein kann, eine besondere Alternative darstellt. Hast du da noch was wir jetzt noch nicht genannt haben?
Ich habe noch was. Ich merke gerade tatsächlich, dass ich vorhin bei den Ängsten ganz kurz darauf eingegangen bin. Aber ich finde tatsächlich, wir Lehrkräfte sind die perfekten Selbstständigen eigentlich, weil wir Profis darin sind, uns selbst zu organisieren. Und für mich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist die wichtigste Eigenschaft, die du als Selbstständiger mitbringen musst. Die Fähigkeit, deinen Alltag zu strukturieren, dafür zu sorgen, dass du am Ball bleibst, dass du dein Zeitmanagement im Griff hast, dass du auch schaffst, es dich von deiner Arbeit zu distanzieren, dass du deine Freizeit auch managen musst. Ne? Das sind so Themen, da sind Lehrkräfte absolute Profis drin. Es gibt, glaube ich, keine Berufsgruppe, die so viel Erfahrung damit hat, sich von ihrem Beruf abzugrenzen, sich selbst zu organisieren. Und vor allem ist der Lehrberuf ja auch so angelegt, dass du ja in der Gestaltung, wie du diesen Beruf ausübst, sehr frei bist. Das heißt, niemand sagt dir, dann und dann hast du zu korrigieren oder dann und dann hast du deinen Unterricht vorzubereiten oder so und so führst du deine Listen. Jede Lehrkraft macht das anders und jeder hat da so sein System, aber man bringt diesen Erfahrungsschatz schon mit in die Selbstständigkeit. Und das hatte ich auch das Gefühl, da war ich damals anderen Gründerinnen, die irgendwie zur selben Zeit, mit denen ich im Austausch war, die zur selben Zeit gegründet haben, weit voraus war. Dieses Verständnis dafür, mich zu organisieren und mich mental von meinem Beruf auch abzugrenzen.
Das kann ich ja vor allem total bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich habe ja nun wirklich vorher mit vielen, also ne, neben der Musikschule habe ich schon jahrelang als Gründungsberater gearbeitet für Jedermann. Und wo ich dann mit Lehrkräften dann letztendlich nur noch zusammengearbeitet habe, anfänglich ja noch viel einzeln, da war es dann tatsächlich so für mich erleben zu dürfen, dass ich vorher ja auch schon dann den Gründern bestimmte Hausaufgaben, um es mal jetzt böserweise so zu nennen, das sind ja keine Hausaufgaben, aber bestimmte Planungsaufgaben mitgegeben habe, Frameworks, Arbeitsblätter auszufüllen für die Vorbereitung und das tatsächlich dann auch viele nicht gemacht haben, ja, und dann auf einmal mit den Lehrkräften so, kommen dann auf jeden Fall geile, ausgefüllte, vorbereitete, selbst teilweise selbst nochmal nachgebaute Arbeitsblätter und Frameworks und dann kriegst du das da serviert und denkst so, wow, das ist schon echt was ich dann auch erleben durfte. Das ist was anderes. Hier merkt man wirklich, was die Unterrichtsvorbereitung, was diese ganzen Dinge angeht, da kommt Know-how und Power mit. Und das, ja, das habe ich damals auch echt so erleben dürfen. Und das ist ja jetzt heute noch so, dass viele dieser Frameworks, Arbeitsblätter ja auch in unseren wöchentlichen Coachings eingereicht werden und mitgebracht werden. Und von daher kann ich das absolut bestätigen. Ja, das ist wirklich was sehr, sehr Positives in der Selbstständigkeit, wenn man sich da ein bisschen selbst organisieren kann. Gerade solche Planungsdinge umsetzt vor allen Dingen, ne? Das ist ja, ja, ganz wichtig, dass du vor allem das umsetzt, ne? Dann hast du da völlig recht, das erlebe ich auch so.
Und dass du auch die Konsequenzen deiner eigenen Arbeit ja am eigenen Leib erfährst, diese Erfahrung machst du ja als Lehrkraft auch jeden Tag. Wenn du schlecht vorbereitet in eine Stunde gehst, dann tanzen die alle auf der Nase rum. Du hast danach ein ganz schlimmes Gefühl nach einer schlechten Stunde. Du spürst unmittelbar, wenn du nicht gründlich arbeitest. Ähnlich ist es ja auch in der Selbstständigkeit, ne? Da hast du dann auch halt, dann bleibt dann Umsatz aus, wenn du nicht gründlich arbeitest.
Richtig.
Und diese Erfahrung bringen Lehrkräfte schon über Jahre hinweg mit. Also sind eigentlich schon perfekt gerüstet für.
Prima. Ich glaube, wir haben hier in der Episode wichtige Ängste angesprochen. Auch das finanzielle, Bürokratieängste, vielleicht manchmal auch irrationale Ängste, die damit einhergehen. Und haben wir vielleicht auch schon ein bisschen gesprochen, dass man diese Ängste, wenn sie auch irrational sind, wie man die vielleicht auch ein bisschen abbauen kann oder was da so die entsprechenden Ansätze sind, die abzubauen, wo wir natürlich auch dann in unserem Programm natürlich auch dabei helfen, unterstützen, diese dann weitestgehend auszumerzen. Komplett geht das natürlich nicht und wie gesagt, ein bisschen Puls dabei darf man auch haben. Ne? Man sagt ja auch, wenn man auch so Bergsteigen geht oder so, also ein bisschen muss man auch haben, ein bisschen Angst. Das schützt uns ja auch tatsächlich, uns Menschen. Ja, es ist ja auch ein eingebautes Sicherheitstool. Also das darf man auch gerne haben. Aber sie darf halt nicht so groß sein, dass man letztendlich vielleicht seinem Interesse nicht nachgeht, seinem Wunsch. Ja, das ist dann natürlich immer schade. Und ich hoffe, wir konnten da zumindest, was diese Ängste angeht, schon so ein paar gute Tipps geben, wie man sie abbaut und was so die entsprechenden Schritte sind, die man halt gehen muss, um das dann zu tun. Wer da natürlich mehr Interesse hat, ist natürlich immer herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen und das mit uns gemeinsam zu tun. Dann haben wir noch ein, zwei gute Gründe gefunden, warum halt gerade die Selbstständigkeit für viele Lehrkräfte eine sehr gute Berufsalternative ist. Auch in diesen Zeiten, ne, ich meine Krisenzeiten, seit wann haben wir Krisenzeiten, seit wann hört man das oder liest man das? Nein, genau, das vielleicht nochmal als letztes Positivargument auch. Natürlich sind wir in einem Zeitalter, wo sich überhaupt Arbeit, die Arbeitswelt massiv ändert, alleine aufgrund der ganzen Digitalisierung. Und es ist immer so, auch in jeder Krise und in jedem Wandel, ist es immer so, dass bestimmte Bereiche draufgehen, sterben. Es natürlich Unternehmen gibt, die das nicht überleben. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder ganz viele Chancen und ganz viele Bereiche, die halt daraus hervorgehen, ja, wie Pilze aus dem Boden stechen. Und wenn man das ein bisschen, glaube ich, im Blick hat, dann ist mit den Themen Risiko, Unsicherheit, kann man die Selbstständigkeit mit einer guten Vorbereitung relativ sicher aufbauen.
Amen.
Und darum geht es ja letztendlich. Amen, genau. Und darum geht es ja natürlich, das entsprechend dann natürlich umzusetzen. Ja, dann sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen. Es gibt natürlich noch viel mehr Ängste und Sorgen, die einen so umtreiben. Es gibt natürlich auch noch viel mehr gute Gründe, warum die Selbstständigkeit eine gute Berufsalternative ist. Aber ich denke mal, wir konnten so aus unserer Erfahrung, aus unserer täglichen Arbeit so die wichtigsten herausstechenden Themen jetzt hier schon mal so nennen. Und ich fand es auch total spannend, dass wir tatsächlich auch unterschiedliche Themen hatten. Ne? Also wir hatten ja genau auch die beiden wichtigen. Naja, vielleicht haben wir auch schon damit gespielt, ne? Dass der andere vielleicht dies oder das. Ne? Vielleicht hast du auch schon damit gerechnet, dass ich das nehme oder so. Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Format. Sollten wir nochmal wiederholen.
Ja.
Und von daher bedanke ich mich ganz herzlich, Murphy, für diesen spannenden Austausch.
Danke dir.
Und natürlich auch bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ich hoffe, wenn dich das Thema Selbstständigkeit interessiert, konnten wir dir so ein paar Impulse geben, auch ein bisschen Einblicke in unsere tägliche Arbeit und wie wir das Ganze so ein bisschen angehen. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Episode.
Bis dann.